Die Motivation der Studenten war sehr groß. Sie wussten eigentlich, dass dieses Studium, der Abschluss des Studiums für sie die Chance ist, ein gutes Leben eigentlich zu haben, eine gute Stellung zu bekommen.
Polnische Studenten waren ausgeklammert aus den Deutschen, damit sie sich nicht anstecken mit unseren Solidarność-Vorstellungen.
Aber dann kam 1989 mit der Wende und da war eine riesen Enttäuschung. Für mich, für unsere Truppe. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, dass in Hoyerswerda die Skinheads, die mosambikanische und vietnamesische Wohnheim, ja, also in die Luft jagen wollten. Die haben dort Molotow-Cocktail reingeschmissen.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 3. Auslandserfahrung DDR.
Hallo, ich bin Alexander Riedi vom DAAD und sitze hier nicht allein im Studio. Gegenüber von mir ist
Marie Bullaschen.
Hallo Marie.
Hallo Alex.
Schön, dass du heute dabei bist. Marie, du bist Projektassistentin in diesem wunderbaren historischen, geschichtswissenschaftlichen Projekt. Du hast an vielen Stellen mitgewirkt, das unglaubliche Material mitverarbeitet, verschlagwortet. Du hast Projektgruppen geführt und du hast auch selbst Interviews geführt, die hier eingegangen sind und über die wir heute sprechen wollen. Heute geht es ja noch einmal um die ausländischen Studierenden in der DDR. Wir haben ja bereits mit Elke besprochen, wie die Faszination der DDR war, aus welchen Motiven die Studierenden gekommen sind, was sie dann ja vorgefunden haben vor Ort, wie sie die Sprache gelernt haben. Und heute setzen wir da auf und schauen etwas weiter. Wie ist denn dann das studentische Leben? Wie international ist es? Wie sind die Kontakte zur einheimischen Bevölkerung, zu anderen Studierenden? Und tatsächlich wird dann auch kommen, wie spiegeln sich die politischen Veränderungen in der Endzeit der DDR dann in dem studentischen Leben auch wieder. Du bist selbst Studentin. Marie, du hast einen Bachelor in Politikwissenschaft gemacht.
Und in Geschichte.
Und jetzt planst du auch schon deinen Master.
Genau.
Und du hast auch Verbindung zum DAAD und erzähl doch mal, ja, wie wir beide zusammengekommen sind und wie du zum ersten Mal von diesem Projekt mitbekommen hast.
Ja, gerne. Also ich habe für ein halbes Jahr in der Außenstelle des DAAD in Warschau gearbeitet und habe da verschiedene Aufgaben erfüllt, unter anderem Öffentlichkeitsarbeit, alles, was man dann als junger Mensch so machen darf, Social Media, Instagram, Facebook. Dann eines Tages hattest du meine Kollegin angerufen, die mir gegenüber im Büro saß und hast drum gebeten, um Kontakte zu ausländischen, zu polnischen DAAD-Alumni und hast eben dein Projekt erklärt und da habe ich zugehört habe eben meine eigenen Interessen da auch wiedergefunden, weil ich mich in meinem Bachelorstudium auch schon mit der deutsch-polnischen Verflechtungsgeschichte, mit der polnischen Transformationsgeschichte beschäftigt habe. Und habe dir dann aufdringlicherweise eine E-Mail geschrieben und dich gefragt, ob du noch Unterstützung benötigst.
Ja, und in der Tat, die habe ich benötigt. Von Polen hatte ich ziemlich wenig Ahnung. Ich war selbst einmal in Polen vorher gewesen, aber im Laufe der Recherchen zu diesem Projekt habe ich gesehen, dass die polnische Perspektive auf die DDR ja besonders interessant ist. Warum kannst du gleich noch viel besser erzählen als ich, aber ich wollte unbedingt Kontakte haben nach Polen und so ein bisschen typisch für das Projekt ist ja, wie wir da vorgegangen sind. Wie hast du denn dann Gesprächspartner identifizieren können?
Ja, ich habe tatsächlich erstmal die Alumni-Datenbank, einfach eine riesengroße Excel-Tabelle durchgesehen, wer vom Alter her überhaupt in Frage kommt. Habe so ein bisschen nach den Geburtsdaten geschaut und dann wirklich an alle Menschen, die in Frage kommen könnten. Das waren über 100 Kontakte, E-Mails geschrieben, mit unserem Anliegen. Und wo dann erstmal überhaupt drin stand, ja, haben Sie in der DDR studiert? Und wenn ja, könnten Sie sich vorstellen, mitzuarbeiten? Und da kam kein allzu großer Rücklauf. Und von denen, die geantwortet haben, ja, hatten eben nicht alle auch eine Vergangenheit in der DDR. Und am Ende sind da drei Kontakte zusammengekommen.
Genau, und dann bin ich tatsächlich dann nach Warschau gekommen und wir sind zusammen hingefahren. Wir hatten einen Kontakt in Warschau.
Genau, wir waren in Poznan, hatten ein Gespräch und in Bydgoszcz hatten wir auch Bydgoszcz, ein Gespräch.
Genau. Ich habe lange geübt, um das immer noch falsch auszusprechen, aber es klingt schon viel besser als damals. Ja, und diese polnischen O-Töne, die sind heute auch dabei bei uns, aber nicht nur, denn wir haben natürlich unsere Leute aus Kuba, aus Mosambik und anderen Ländern, die wir schon gehört haben, die sind natürlich jetzt auch wieder dabei. Ihre Geschichte in der DDR geht weiter. Und wir kommen jetzt mal in die Situation eines internationalen Studierenden, der in ein fremdes Land kommt zum Studium. Die Situation kennen wir beide, du kennst sie auch. Du warst in Polen, ausländische Studentin. Richtig, wie ist es dir ergangen dort als Ausländerin?
Ziemlich gut eigentlich. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, habe auch relativ leicht andere Studierende, polnische Studierende kennengelernt, auch Leute, die wirklich aus Warschau kommen. Aber Erasmus wäre nicht Erasmus, wenn man nicht auch Studierende aller möglicher anderer Nationalitäten kennenlernen würde. Also auch ich habe in der WG gelebt mit einer Italienerin, mit einem Niederländer und einem Türken, also hatte ich irgendwie ein breites Spektrum an Nationalitäten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis.
Ja, und als ausländischer Student in der DDR konnte man nicht in die Erasmus-WG ziehen, die Strukturen waren anders, aber es gab da auch eine ganz spannende Form anzukommen und mit anderen Studierenden, mit Deutschen und mit anderen ausländischen Studierenden zusammenzukommen, nämlich zusammenzuarbeiten im Ernteeinsatz.
Ja, als ich nach Rostock ankam, dann es gibt sogenannte Ernteeinsatz. Man sollte zwei Wochen lang auf dem Land bei landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten. Mhm. Wir waren in Marlow, das ist nicht weit weg von hier, ich schätze mal vielleicht eine Stunde. Und da waren wir zwei Wochen, Kartoffeln sammeln, möglicherweise auch mal Traktoren fahren. Und ja, nach zwei Wochen, dann kam man wieder zurück, dann ging mit dem Studium los.
Mhm. War das interessant für Sie?
Das war interessant, zumindest die Kollegen kennenzulernen abends, also Studienkollegen. Mhm. Und man hat auch festgestellt, einige Kollegen, dass sie auch wirklich nicht vom Welt Ahnung hatten. Wobei ich zum Beispiel Frage bekommen habe, dass ein Kollege, mein Studienkollege, mich gefragt hat, ob bei uns Mond gibt oder Sterne abends oder in der Nacht. Und dann kam er noch, ob die Kühe bei uns gibt. Ich habe gesagt, ja. Geben Sie auch Milch? Ja. Butter? Dann habe ich gesagt, nein. Dann musste ich dort mal. Der Kollege war schon ein bisschen interessant.
Beim Studium war ein sogenannter Ernteeinsatz. Das ist halt praktisch die Aufwärmungsphase des Semesters. Wenn das Semester angefangen hat, dann alle Studenten müssen dann zu Ernteeinsatz. Ich war in Kartoffel, nicht Kartoffel, sondern wir waren bei Apfelernte, okay. Bei Halle. War da so eine landwirtschaftliche LPG, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, mein lieblingsdeutsche Begriff damals. Da sind wir dann zu LPG gegangen, waren wir eingesetzt bei Ernteeinsatz. Aber nicht nur, im Sommer gab es auch Möglichkeit, Studentensommer zu machen. Das heißt, Tätigkeiten in Betriebe und unterschiedliche Orte, dass man dann sich freiwillig einträgt. Und dann habe ich das auch sowas auch gemacht während des Studiums. Das erste Jahr habe ich gemacht als Teilnehmer. Das zweite Jahr wurde ich sofort als Leiter, dann Brigadeleiter ernannt.
Hatten Sie sich bewährt?
Ja, ich durfte dann koordinieren den Einsatz von internationalen Studierenden von DDR, aber auch die vom Ausland extra im Sommer zu uns gekommen sind, um hier zu arbeiten im Sommer. Das war ja in den Vereinbarungen innerhalb von RGW, Rat für gegenseitige Hilfe, Wirtschaftshilfe, das ist RGW, diese ja, Wirtschaftsgemeinschaft der sozialistischen Länder. Mhm. Und da waren dann Leute aus Sowjetunion, aus Tschechoslowakei, aus Polen, die Studenten, die im Sommer zu uns gekommen sind, 3 Wochen zu arbeiten. Ich war dann Brigadeleiter, sowohl für unsere Studenten hier, als auch Studenten, die gekommen sind in einer Gruppe, habe die dann betreut. Ja, und das war auch eine schöne Zeit, habe viel Erfahrung auch gesammelt.
Ja, das gemeinsame Arbeiten war eine gute Form, ja, anzukommen.
Schweiß zusammen, Mensch, man schwitzt zusammen.
Man schwitzt zusammen, das schweißt zusammen, man lernt das Land kennen. Hat viele Vorteile und es klingt eigentlich so, als dass man das in sehr guter Erinnerung auch behalten hat. Und das war eine Form, wo ja, deutsche und internationale Studierende und auch Arbeiter, wie der Dr. Diaby berichtet, zusammengekommen sind. Wir haben in unseren Interviews aber auch erfahren, dass die Studierenden in nationalen Gruppen unter sich geblieben sind. Auch nichts, glaube ich, was wir nicht kennten von heute. Ne? Wie erlebst du das? Hast du so nationale Gruppen auch erlebt im Ausland oder in Deutschland?
Ja, ich glaube, es liegt immer nahe, wenn man im Ausland ist, sich mit Leuten zu umgeben, die die eigene Muttersprache sprechen. Und das erfordert ja oft große Überwindung irgendwie über die Sprachbarriere und dann auch noch den persönlichen Kontakt zu Leuten, ja, die, weiß ich nicht, erstmal was anderes studieren, dann noch eine andere Sprache sprechen, herzustellen. Deswegen wundert es mich nicht, dass das in der DDR anders war.
Mhm. Und wie das genau war, das hat uns Janusz Korniewicz, unser Gesprächspartner in Warschau, erklärt. Der war zum Vollstudium in die DDR gekommen. Wir haben gestern von ihm schon gehört. Und der berichtet, wie das in seiner polnischen Studierendengruppe in Dresden war.
Ja, muss ich sagen, wir hatten gemeinsam die meisten Übungen, Vorlesungen zusammen mit den deutschen Freunden. Nur auf dem ersten Studienjahr war unsere Gruppe polnischer Studenten aus der Philosophie ausgegliedert. Wir hatten separate Übungen. Aber das vielleicht, was für uns so ein bisschen charakteristisch war, dass die polnischen Studenten haben sich als eine Gruppe zusammengehalten. Und das war ziemlich geschlossene Gruppe über mehrere Studienjahrgänge. Ja? Dass wir mehr in diesen Kreisen uns bewegt haben, hatten natürlich Kontakte, aber der Schwerpunkt lag bei den polnischen Freunden. Jeder Student hat am Anfang einen deutschen Berater bekommen. Das waren auch Studenten wie wir nach dem ersten Jahr. Ja. Der Unterschied war nur, dass wir sind zum Studium direkt nach der Abitur gegangen. Deutsche Studenten mussten zuerst in die Armee gehen.
Ja.
Sie waren schon nach der Armee. Das heißt, wir hatten einen Vorteil, weil wir waren mit dem Wissen aufgestockt, um Aufnahmeprüfungen zu machen und Abitur. Und die hatten ein Jahr oder mehr Pause.
Mhm.
Da für die Mathematik, Physik und solche Fächer, da hatten wir entscheidende Vorteile sofort.
Ja, Janusz berichtet, dass die polnischen Studierenden einerseits schon zusammenhingen, dann aber auch Kontakte hatten zu den Deutschen und teilweise waren die ihnen auch zugeteilt, quasi. Das war so vorgesehen.
Ja, das kenne ich tatsächlich auch aus dem Studium, dass es Programme gibt, dass Erasmus-Studierende von Studierenden an der Gastuniversität quasi betreut werden. Nur, dass es eben in der Regel auf Initiative der Studierenden selber passiert und nicht von oben, in Anführungszeichen.
Mhm. Das nennt man dann Buddies, nicht?
Ja, Study Buddies, so heißt es.
Study Buddies, ja.
Mhm. An meiner Uni.
Von oben war es aber jedenfalls gewünscht, dass die Ausländischen sich mit den deutschen Studierenden vermischen. Und erinnern daran tut sich auch Annette Kühn, die damals selbst mit Ausländerin zusammen im Wohnheim gelebt hat.
Ich habe auch im Wohnheim, also nicht nur ich, aber es war ja verordnet eigentlich, im Wohnheim mit ausländischen Studenten zusammenzuwohnen. Das war nicht immer konfliktfrei, aber es war gewünscht, es war verordnet. Ich habe 3 Jahre lang mit einer russischen und einer ukrainischen Studentin in einem Dreibettzimmer gewohnt. Gut, heute ist das etwas ungewöhnlich, aber wir hatten ein Dreibettzimmer, das war schon besser als 4-Bett. Ja. Und in dieser Zeit und auch im Wohnheim, es waren so viele ausländische Studenten da, sind so viele Kontakte entstanden und man hat eigentlich die Welt ein bisschen reingeholt. Ja, das ist schon, das war mir schon sehr wichtig. Und später, als ich dann im Auftrag von Interdaf ziemlich viel in der Welt unterwegs war, habe ich sehr oft Leute auch wieder getroffen. Mhm. Ja, auch die dann Germanisten, die hier ausgebildet waren, die dann in entsprechenden Funktionen auch waren, auf internationalen Deutschlehrertagungen. Und da ging es auch ums Wohnheim. Weißt du noch, im 18. Oktober, wir haben das und das gemacht. Ja, ja, das war schon prägend.
Ja, wir haben ja jetzt vor allem die Perspektive von Studierenden gehört. Was, glaube ich, auch interessant ist, wie es zum Beispiel Frau Coesta erging, die ja eine Promotion an der HU Berlin gemacht hat. Und ich finde es ganz spannend, was sie über ihre Kontakte zu DDR-BürgerInnen erzählt.
Ich wusste nicht, wo ich wohnen würde, aber es war kein Problem. Meine Kollegen haben mir an Weihnachten, also wenn es Weihnachten war oder Ostern oder sowas oder zum Pilze sammeln, sie haben mich immer, also Wochenende hatte ich keine Langeweile. Ich hatte entweder was zu tun oder ich wurde eingeladen zu der Familie. Also ich kann mich von meinen Kollegen und die Leute da nicht beschweren. Die haben sich wirklich, nicht nur um mich, wir waren zu dritt eigentlich. 3 Doktorandinnen aus derselben Fakultät, mit uns allen 3.
Wir haben unsere Perspektive geweitet, also von den Lebensumständen der Studierenden sind wir bis zu den Forschenden gekommen und haben gesehen, ja, da gibt es sicherlich Unterschiede und das wäre ja auch heute so, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, alle betonen ist, dass es doch eine Menge zu tun gab.
Ja.
Offensichtlich war das Studium gut getaktet.
Ja.
Und auch nicht einfach zu bewältigen.
Ja, das ist auch mein Eindruck, ganz im Gegensatz zu dem Erasmus-Studium heute, was für viele irgendwie die entspannteste Zeit im ganzen Studienverlauf ist. Aber deswegen bin ich ganz gespannt, mal in den O-Ton von Herrn Gebisser reinzuhören.
Das ist kompakt damals, also nicht wie heute, dass die Studenten anfangen und dann nach 5 Jahren, 6 Jahren noch nicht fertig ist. Es ging eigentlich 4,5 Jahre. Denn ich habe nur mal dann dieses Schreiben und dann ansonsten, das ist wie ein Lobschreiben von dem Dekan oder dem Rektor, weiß ich nicht damals, und dass ich doch guter Student und guter Vorbild war im Studium. Und wir hatten auch mal sogenannte Leistungsstipendium.
Ja.
In der DDR war unser Stipendium 320, glaube ich, DDR-Mark. Nach dem ersten Semester hatte ich dieses sogenannte Leistungsstipendium von 150 Mark pro Monat mehr. Das geht nach Leistung eigentlich.
Ein Jahr lang?
Oder? Ja. Dann ging es auch. Ich hatte mehrere Jahre eigentlich. Wenn man besser als 1,5 gesamte Note hat, man hat diese 150er. Wenn man dann
noch zusätzlich bekommt.
Genau.
Ja.
Und wenn man, ich glaube, 1,7 oder zumindest besser als 2 hatte, man hatte 100 Mark mehr bekommen.
Mhm.
Ich hatte schon ein paar Jahre diese Leistungsstipendium bekommen.
Mhm.
320 hat eigentlich gereicht. Also wir hatten für Wohnheim 10 Mark bezahlt. In der Mensa haben wir für 70 Cent gegessen. Und das war eigentlich schon ausreichend. Die Wohnheime, die ich damals drin gewohnt habe, heute kosten 300 Euro. Wir hatten zwar gemeinsame Dusche unten im Keller, gemeinsame Küche, gemeinsame Waschräume. Von Montag bis Freitag ist Unterricht. Ja. Und am Wochenende hat man frei. Wahrscheinlich einmal, entweder freitags oder samstags. Und für mich war eigentlich so eine schöne Zeit. Und es war, ja, bei uns war es schon ein bisschen anstrengend, weil wir immer Hausaufgaben hatten. Also die Agrarleute, gehen zur Vorlesung, abends haben sie keine Hausaufgabe. Aber wir hatten wirklich so ständig Hausaufgaben und von verschiedenen Fächern. Ja, aber es hat sich auch gelohnt letztendlich. Wir haben was gelernt.
Ja, das Studium war wohl gut strukturiert und anstrengend, aber führte auch zum Erfolg.
Ja, nicht? Klingt ganz so.
Das klingt ganz gut und das ist was, was wir von allen gehört haben, kann ich sagen, mit dem wir gesprochen haben, liegt natürlich auch ein bisschen an unserer Auswahl. Denn wir haben natürlich naturgemäß mit denen gesprochen, die ihr Studium auch zu Ende geführt haben, weil wir zu denen Kontakt bekommen haben und weil die auch gerne über ihre Geschichte sprechen wollten.
Ja, richtig. Das ist ja mal ein Faktor.
Und das haben wir, glaube ich, ja bei allen Fragen. Wir sprechen oft darüber, wo eigentlich die blinden Stellen sind in unserem Projekt. Und merken natürlich, uns ist bewusst, dass wir eine Auswahl, eine ganz bestimmte Auswahl, eine Selektion haben. Das kommt unter Bedingungen, es liegt irgendwie an diesen Projektbedingungen. Man kann nicht mit allen Menschen sprechen, die man ja gerne kontaktieren würde. Findest du, dass das irgendwas am Projekt schmälert?
Es ist kein wissenschaftliches Projekt und von daher würde ich sagen, nein. Es findet immer eine Selektion statt und also ich habe den Eindruck, du bist ein bisschen nach dem Schneeballsystem vorgegangen, hast irgendwie einen Kontakt gehabt, hast Hinweise bekommen für den nächsten und das sind eben oft auch Personen, die sich nahestehen, die dem DAAD nahestehen und wir arbeiten mit dem, was wir haben und solange wir das transparent machen, ist das, glaube ich, in Ordnung.
Ich meine, du machst mit, du machst begeistert mit und du hast Spaß daran. Das merke ich. Du bist aber auch, du bist Wissenschaftlerin und du guckst kritisch auch auf die Dinge. Hast du das Gefühl, dass wir irgendeine Form von Wahrheit hier hervorbringen?
Ich glaube, wir bringen vor allem Perspektiven ans Licht, die bisher vielleicht noch nicht allzu oft beleuchtet wurden. Gerade wenn ich mir das Feld ausländische Studierende in der DDR anschaue. Dazu gibt es meines Erachtens einfach noch nicht sonderlich viel, gerade auch in der Oral History. Und in dem Sinne glaube ich, dass das schon ein wichtiger Beitrag auch ist.
Ja, das denke ich auch. Und wir merken ja, dass wir hier quasi Menschen zum Sprechen bringen und ja, Quellen eröffnen, die wir hier im Podcast ja nur in Ausschnitten zeigen können, die wir aber in dem Archiv, das wir aufbauen wollen, in dem die gesamten Interviews ja als biografische Interviews angeboten werden, die diese Form der Darstellung komplettieren werden.
Ja.
Und dann wird die Sache rund und dann können sich die Nutzerinnen und Nutzer ja selbst ein Urteil bilden und selbst auf die Quellen zugreifen. Wir gehen mal zurück zu unseren Studierenden und es gab natürlich auch eine studentische Community und ein Studentenleben und darüber wollen wir gerne ein bisschen mehr hören.
Wir hatten einen internationalen Studentenclub, den wir betrieben haben. Meine Freunde haben Musik gemacht, Einlass gemacht hat. Das war ganz schön. Waren mehrere Discos mit unseren Stipendien. Das war für uns alles erreichbar. Genauso das Essen in den Restaurants waren nicht so teuer. Das konnte man sich noch in einigen Fällen leisten. Ja, ja, wir haben ein Stipendium bekommen vom polnischen Konsulat. Das hat ausgereicht. Wir haben den Studenten Wohnheim bezahlt, aber das waren wirklich nicht große Summen. Genauso das Essen in Mensa, das war auch nicht irgendwie, das wirklich muss ich sagen, von der sozialen Seite waren wir abgesichert. Ja.
Woher kamen Ihre Kommilitonen in der Klasse, aus welchen Ländern?
Die sind unterschiedlich eigentlich. Also ich erinnere mich immer aus Libanon, aus Jemen, aus Äthiopien natürlich.
Ja, also ich habe das auch im Studium gesehen, also schon beim Deutschstudium habe ich diese Unterschiede gesehen. Es war recht klar. Einige, ich hatte Kollegen aus Afghanistan beispielsweise, und die hatten, die waren noch nicht vorbereitet für das Studium. Aus Vietnam war das anders beispielsweise. Die waren sehr, sehr fit. Mhm. Die hatten nicht nur fleißig, sondern die hatten auch ganz gute Grundlagen. Mhm. Es war also sehr unterschiedlich.
Also es ging wohl ziemlich international zu in den studentischen Gemeinschaften. Die Voraussetzungen waren verschieden in den Herkunftsländern und deshalb auch die Startbedingungen und die Erfolgsbedingungen natürlich auch.
Ja, also fand ich erstaunlich, auch als ich mir andere Interviews angehört habe, die du mit weiteren vietnamesischen Alumni geführt hast, dass teilweise Leute schon mit einem C1-Niveau nach Deutschland gekommen sind und innerhalb eines Jahres dieses Niveau erreicht haben in ihrem Heimatland. Also wie groß die Motivation da gewesen sein muss, finde ich wirklich erstaunlich.
Mhm. Und umso erstaunlicher ist aber, dass es in dieser Studienstruktur eben wohl ja fast alle Studierenden zum Erfolg geführt worden sind. Wir kamen die genauen Zahlen nicht dazu, deshalb muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ich habe an verschiedenen Stellen nachgefragt und immer wieder gehört, es war straff, die Betreuung war gut und die Erfolgsquote war ziemlich hoch. Jedenfalls sehr viel höher, als sie heutzutage ist. Wir wissen ja, dass an deutschen Hochschulen die Dropout-Rate ziemlich hoch ist, bei den deutschen Studierenden und bei den internationalen noch höher, weil die natürlich noch mit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
Ja, hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele einfach Angst hatten, dass sie wieder zurückgeschickt werden in ihre Heimatländer und teilweise Krieg, Armut entflohen sind und dann einfach glücklich waren, in einem friedlichen Staat zu leben.
Ja, also die Motivation war hoch und der Anreiz war hoch. Und das schildert uns auch nochmal Frau Kühn, die im Herder-Institut gearbeitet hat und als aus der Perspektive einer Betreuerin auch sprechen kann.
Die Motivation der Studenten war sehr groß. Sie wussten eigentlich, dass dieses Studium, der Abschluss des Studiums für sie die Chance ist, ein gutes Leben eigentlich zu haben, eine gute Stellung zu bekommen. Das hat sich ja später dann auch ein bisschen verändert. Aber sie waren wirklich motiviert, das Studium zu beenden, den Abschluss zu kriegen und damit auch wirklich weiterzugehen, sage ich jetzt mal. Ja? Und das auch trotz ideologischer Beeinflussung, die es natürlich auch gab. Ne? Klar gab es, jede Ländergruppe hatte mehr oder weniger einen Aufpasser, der auch Druck ausgeübt hat. Mhm. Meistens waren das Studenten älterer Semester. Mhm. Also ich habe jetzt nur die Erinnerung, die entweder WK, wissenschaftlichen Kommunismus, studiert haben, politische Ökonomie, also so aus dieser Richtung, ja, die dann für die Studenten in der Ländergruppe die Aufpasser waren. Und das war auch nicht so ganz ohne, muss ich sagen.
Dass die Freiheit in der DDR ihre Beschränkungen hatte, vermuten wir sehr stark und das wissen wir. Und das wollen wir gerne noch genauer wissen, wo sie eigentlich genau drin bestanden haben. Kontrolle kam von zwei Seiten, von den entsendenden Staaten. Das hat Frau Kühn erwähnt. Es gibt andere Berichte dazu, sozusagen eine Art Selbstkontrolle der Studentengruppen. Aber es gab natürlich auch Kontrolle und Aufsicht durch die DDR selbst.
Ja, Janusz Korniewicz hat ja in einer Aussage vorher schon erwähnt, dass den polnischen Studierenden auch deutsche Berater zur Seite standen, die sicherlich auch ihre Aufpasserfunktion hatten, wie Frau Kühn das gerade auch erwähnt hat. Janusz Korniewicz, der erzählt noch andere interessante Sachen in dem Zusammenhang, nämlich welche ideologische Komponente auch die universitäre Lehre in seinem Studium hatte. Und besonders spannend finde ich das, weil er einen sehr technischen Studiengang studiert hat. Weißt du noch welchen?
Schienenfahrzeugbau.
Ich glaube auch.
War's das, ja?
und gerade vor dem Hintergrund finde ich es spannend, dass die ideologische Komponente auch dort so eine große Rolle gespielt hat.
Ja, die polnischen Studierenden wurden wahrscheinlich nochmal besonders kritisch betrachtet. Wenn wir uns mal zurückversetzen, jetzt, wir sind hier ja, in den 80er Jahren mit Janusz, die Wendezeit ist noch nicht eingeläutet. Mhm. Was war denn in Polen passiert in den 80ern?
Ja, in Polen hat sich ja schon die große Gewerkschaftsbewegung Solidarność Anfang der 80er Jahre gebildet, die dann tatsächlich 88, 89 auch zu großen Streiks aufrief, die dann letzten Endes auch zum Zerfall des kommunistischen Systems in Polen führte. Und in dem Sinne war die Volksrepublik Polen der Deutschen Demokratischen Republik schon etwas voraus. Und dementsprechend hatten die polnischen Alumni, die wir gemeinsam interviewt haben, natürlich auch eine ganz andere Perspektive auf das politische Geschehen in der DDR.
Und so kann man sich vorstellen, dass sie von DDR-Sicherheitsseite auch besonders im Fokus waren.
Ja, richtig. Ja. Also ich glaube, wir haben dazu kein offizielles Statement, aber man kann es sicher annehmen.
Ich habe mich zu Wort gemeldet und gesagt, mein lieber Herr, aber ich verstehe etwas nicht. Wieso reden Sie so gut von Russland und so schlecht von Deutschland, wenn 1939 genauso Deutsche wie Russen haben Polen überfallen? Im gleichen Monat. Und darauf hat er gesagt, das stimmt nicht, sowas kennt die sozialistische Geschichte nicht. Ich habe gesagt, das tut mir leid, aber das habe ich im Gymnasium in der Geschichtsunterricht gelernt. Jetzt kann ich nicht nachvollziehen, wieso das kennt die sozialistische Lehre nicht. Und darauf ist ein Student aus der DDR auferstanden und hat gesagt, ja Moment, meine Großmutter hat mir eine Zeitung aus 1939 gezeigt und da stand genauso, Polen wurde von Russen besetzt, ja? Also ich habe das gesehen, was sagen Sie dazu? Und dann hat er gesagt, nein, das stimmt alles nicht, das haben Sie was falsch verstanden. Ich war ausgeklammert aus der Übungen bis Ende des Jahres. Und dann hat er mir gesagt, Sie müssen jetzt zu Professor gehen und fragen, ob er Sie überhaupt zu der Endprüfung zulässt. Es waren drei Hauptprüfungen, einer war Marxismus, Leninismus. Wenn ich das nicht bestanden habe, kann ich mein Studium vergessen.
Auch dein Fachstudium
kannst ja, du vergessen. Ja, kann ich sofort nach Warschau zurück. Ja? Bin ich zu dem Professor gegangen am Ende des Jahres und der hat gesagt, ja, wissen Sie, wir machen es so. Sie vorbereiten sich, kommen zur Kommissionprüfung und dann sage ich Ihnen, was wir mit ihnen machen. Ja? Ich habe ein Buch von polnischen Professor auf diesem Gebiet, Oskar Lange, gelesen, habe ich ein bisschen so verstanden. Und habe ich dann diese Vorlesungen gelesen, diese Unterlagen, habe ich gesagt, gut, was ich sage, das werde ich sowieso nicht begreifen. Bin ich zu der Prüfung gegangen und auf dem Tisch lagen so die Fragen in einzelnen Streifen. Ich musste mir auswählen. Mhm. Habe ich einen ausgewählt, gezeigt und so eine Miene gemacht, dass er sofort gemerkt hat. Und hat gesagt, ja, wissen Sie, das ist spezifisch deutsch auf unsere Verhältnisse. Nehmen Sie sich ein anderes, okay. Wird für Sie mehr richtig sein. Ja? Und dann habe ich gewählt, eine Thesen zum, glaube ich, welche Thesen hat Marx im Gotthard-Programm publiziert und was daraus resultiert oder irgendwie so, ja? Naja, habe ich gedacht, naja, das geht schon Richtung das, was ich kenne aus der Ökonomie und Marxismus, Leninismus aus Polen. Deswegen habe ich so ein bisschen geredet, was ich von dem Gebiet generell verstehe. Ja. Und der hat so mich angeschaut und gesagt, wissen Sie, wir machen das so. Ich würde Ihnen eine 1 geben, aber das kann ich nicht tun, weil Sie die Vorlesungen und Übungen nicht besucht haben. Das wäre nicht fair gegenüber Ihren deutschen Kollegen. Ja? Deswegen, ich gebe Ihnen eine 2, aber wenn Sie dieses Studium absolvieren, dann müssen Sie mich unbedingt besuchen. Einmal hatte ich irgendwelche Probleme mit einer Prüfung oder so. war ich eingeladen zu dem Studienberater. Jede Seminargruppe hatte einen Studienberater eingeladen. Ich habe da was erzählt, wieso nicht? Und der hat darauf als Antwort mir eine Liste rausgezogen und gezeigt, Moment, in den letzten 2 Wochen um diese Zeit waren sie dort, 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 dort und dort. Hat mir Stunde nach der Stunde erzählt, was ich gemacht habe. Ich war sprachlos durch die nächsten 2 Wochen. Mhm. Das habe ich nicht gedacht und das habe ich nicht erwartet. Danach, nach den Jahren, hab ich nur erfahren, dass, glaube ich, in Polen war ein Geheimdienstmitarbeiter auf 1500 Leute, in Russland auf 600 Leute und in der DDR einer auf 80 Leute. Ja, also das zeigt schon der Ausmaß der Kontrolle. Das erste Studienjahr war Philosophie, zweiter das war sozialistische Ökonomie und drittens das war Marxismus-Leninismus. In Dresden, in Schum, erste ja? Studienjahr Philosophie, polnische ja. Studenten waren ausgeklammert aus den Deutschen, damit sie sich nicht anstecken mit unseren Solidarność-Vorstellungen. Wir waren separate, ganzes Jahr separate Übungen und Vorlesungen. Geschichte und Weltanschauung. Weltanschauung, das war Philosophie. Ja? Wir waren ausgeklammert zu 7, wir waren 7 auf den ersten Studienjahr aus Polen. Wir hatten andere Vorstellungen, ich glaube, denen war das bewusst. Wir wollten sie nicht irgendwie in eine unangenehme Situation reinzuwickeln. Ja? Mhm. Wir meinten, es ist besser, lieber das Thema zu lassen.
Ja.
Ich glaube, denen ist schon gewusst, in welche Richtung wir kommen. Schon, dass wir zur Messe gegangen sind, war schon, glaube ich, eindeutig ein Zeichen für den. Ja, das wusste man zum Teil.
Na, aus diesem Bericht ist jetzt die DDR als Überwachungsstaat ganz deutlich, zu erkennen. Das ist ja wirklich schon Kontrolle, Bespitzelung und ja, starker politischer Druck, der da ausgeübt wird. Und ich finde es auch bemerkenswert, wie klar der Janosch das formuliert und offensichtlich damals als Student auch schon, wie klar er die Dinge gesehen hat und auch gegengehalten hat.
Ja, sehr bemerkenswert.
Soweit es möglich war, ohne sein Studienziel zu gefährden.
Mhm.
Also da ist ein Schuss Pragmatismus drin, aber auch ja, weltanschauliche Klarheit, ja. Wie man vielleicht gesagt hätte. Ich bin wirklich besonders dankbar, dass wir die polnischen Perspektiven hier dabei haben. Und die führen uns jetzt sogar zu den Montagsdemos.
Und ich glaube, diese klare Haltung, die zeigt sich auch dort bei unseren anderen beiden polnischen Alumni, die wir interviewt haben, die nicht wie Janusz Korniewicz ein Vollzeitstudium in der DDR absolviert haben, sondern die ein sogenanntes Teilstudium in Halle an der Saale gemacht haben.
Was war ein Teilstudium?
Das war wie so eine Art Austauschsemester, dass man eben für zwei Semester war auch möglich, dass man nur für diesen kleineren Zeitraum in die DDR gegangen ist, um dort im Falle von Elżbieta Nowikiewicz und Maciej Mackiewicz, um dort ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Die beiden haben nämlich Germanistik an der Universität in Poznan studiert. Integraler Teil des Germanistikstudiums war eben auch ein Austausch in die DDR.
Und die sind für 6 Monate nach Halle gegangen als Studierendengruppe und waren dann mitten in der Wendezeit dabei.
Ja, und was die erzählen, ist total spannend. Deswegen lass uns gerne da mal reinhören.
Wir sind dann mehrmals am Montag nach Leipzig gefahren. Wir haben uns diese Demos angeschaut, auch wieder ein bisschen, also wir waren nicht mittendrin, denn das war ja nicht unsere Demonstration, eine teilnehmende Beobachtung. Und wir haben dann beobachtet, wie diese Demos aussehen und so weiter. Und da gab es auch so interessante Erlebnisse zum Beispiel, oder Sachen, die uns ein bisschen überraschten. Nach der Erfahrung natürlich, die wir in Polen gemacht haben, denn wir waren generell alle gegen den Sozialismus und natürlich spielte die Kirche in Polen eine große Rolle auch. Und da haben wir zum Beispiel beobachtet, also da gab es diese Gebete zuerst in die Nikolaikirche in Leipzig. Das war immer der Anfang einer Demonstration. Was für uns doch überraschend war, ist, dass man nach diesen Gebeten in der Nikolaikirche die Internationale gesungen hat. Ja? So ein Lied, das wir natürlich mit Kommunismus immer in Polen assoziierten, mit Sozialismus. Und das konnten wir nicht verstehen. Also wie kann man das verbinden? Also wie kann man immer noch die Internationale singen? Denn das war noch diese Zeit, wo man auch auf diesen Spruchbändern lesen konnte, wir wollen Sozialismus mit menschlichem Gesicht. Ja? Also für uns war das schon damals nicht aktuell, so wie Sozialismus, also das geht ja nicht mehr. Aber wir haben das so interpretiert, naja, die DDR-Bürger sind vielleicht noch so vorsichtig und am Anfang wollten sie nicht so offen vielleicht von einer Wiedervereinigung sprechen, sondern eben von einem Land, wo demokratische Mechanismen funktionieren, wo Menschenrechte nicht verletzt werden und so weiter. Aber der Sozialismus könnte vielleicht bleiben, aber mit dem menschlichen Gesicht. Also für uns war das schon überraschend, nicht wahr?
Also ich weiß, nach Weihnachten bin ich noch nach Halle gefahren mit dem Zug. Dann muss ich dort wahrscheinlich weiter diese 4 oder 6 Wochen verbringen und dann im Februar zurück nach Polen. Ja? Na, wir haben uns nur kaputt gelacht über die Plakate damals. Wir sind in Halle angekommen und an jeder Litfaßsäule oder an jeder Wand, öffentliche Wand, da hingen die Plakate, Jubiläumsplakate, 40 Jahre Zirkus in der DDR oder der DDR, ich kann mich nicht genau erinnern, wie das war. Und das war symptomatisch, ja, das konnte man noch entsprechend interpretieren. Ja. Und da haben wir natürlich so interpretiert, wie die Behörde vielleicht es nicht wollte. Ne? An diese Plakate kann ich mich sehr gut erinnern.
Ja, total spannend, die Montagsdemonstration aus der Perspektive der polnischen Studierenden zu hören und auch mit welcher Klarheit die beiden die Situation analysieren, noch bevor die Mauer gefallen ist. Die beiden haben auch den Mauerfall 1989 am 11. November miterlebt. Und zwar nicht nur allgemein, sondern eben auch im Kontext der Hochschullehre. Und zwar wie unter einem Brennglas, weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat ja Maciej beschrieben.
Ja, Freitag sind sie raus aus der Uni und waren noch in der alten DDR.
Richtig, und als sie dann Montag zurück in die Uni gekommen ist, war das System auf einmal komplett in Frage gestellt.
Ja, und man sieht die Risse. Da hat sich was ganz Großes verändert übers Wochenende quasi. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass die Sache 35 Jahre her ist, also ja, weit zurückreicht und die Erinnerung aber noch so plastisch ist, und wir haben sie ja wirklich unabhängig voneinander befragt. Sie leben ja jetzt auch in zwei verschiedenen Städten. Beide sind ja leiten deutsche Abteilungen an ihren Universitäten, sind dem
richtig, beide GermanistikprofessorInnen.
Genau, beide und sind Abteilungsleiter, glaube ich nicht, an ihren Abteilungen, haben eine enge Bindung nach Deutschland. Das war schon was Besonderes, glaube ich, für uns, auch dort empfangen zu werden. Wir sind sehr freundlich empfangen worden in beiden Städten und die haben ihre Erfahrungen gerne mit uns geteilt. Und für mich war es wirklich was Besonderes, aus erster Hand zu hören, wie die Montagsdemonstrationen wahrgenommen worden sind, ja, von jemand, der aus Polen kam und schon eine Idee hatte, ja, wo die ganze Sache hinführen würde. Wie du gesagt hast, irgendwie Polen war in dieser politischen Entwicklung vielleicht 9 Jahre weiter.
Ja.
Und wahrscheinlich war es für die Einheimischen in der DDR noch gar nicht so klar, was kommen würde.
Ja.
Nicht alles habe ich natürlich in Erinnerung. Aber besonders interessant war für mich das Seminar zur Landeskunde der DDR. Ja? Denn das war auch schon irgendwie politisch geprägt, natürlich. Also da sollten wir natürlich nur diese hellen Seiten sozusagen des Lebens in der DDR kennenlernen. Und interessant war auch die Dozentin selbst oder dass wie sie sich im Laufe der Zeit verhalten hat, denn wir sind im September 1989 angekommen und das war schon die Zeit, wo zum Beispiel die Montagsdemonstrationen in Leipzig, also jeden Montag stattfanden, sie wurden immer größer. Man spürte schon etwas, obwohl natürlich September 1989, das war noch diese alte DDR. Am 7. Oktober wurde ja noch der 40. Geburtstag der DDR gefeiert. Aber man spürte schon, dass was Neues kommt. Wir sind schon aus dieser freien Welt in die DDR gekommen. Ja? Denn im Februar 1989 war der runde Tisch, im Juni 1989 die ersten freien Wahlen oder zum Teil freien Wahlen, im August die erste nicht-kommunistische Regierung in Polen mit Tadeusz Mazowiecki. Und wir waren so begeistert, also wirklich so aufgeregt, da kommt was Neues, da kommt die Wende in Polen. Und aus diesem schon noch nicht ganz demokratischen natürlich Polen, aber aus einem Land, wo es schon einen richtigen Demokratisierungsprozess gibt, sind wir dann noch in diese alte DDR gekommen. Ja? Zum Beispiel dieses Seminar zur DDR-Landeskunde, das zeigte oder machte deutlich, dass etwas sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Wochen ändert. Und zwar, am Anfang war alles ganz normal, so wie das auf dem Programm stand. Es gab konkrete Themen, die wir realisieren sollten, unter anderem auch Themen, die die sozialistische Demokratie betrafen. Und ich kann mich sehr genau an eine Aufgabe erinnern. Diese Dozentin hat uns solche kleinen Hefte verteilt, so, das war so ein kleines Büchlein, so ein großes rotes Büchlein mit dem Titel 100 Fragen zur sozialistischen Demokratie. Die Aufgabe lautete, ja, lesen Sie das Buch durch, da gibt es 100 Fragen. Und wählen Sie drei Fragen, die Sie dann irgendwie bearbeiten. Ja? Ich erinnere mich sehr genau an eine Frage. Zum Beispiel gab es so eine Frage, gibt es in der DDR eine Opposition, eine politische Opposition? Und die Antwort, ich kann natürlich jetzt nicht die ganze Antwort zitieren, aber die Antwort begann mit so einem Satz. Eine Gegenfrage. Brauchen wir eine politische Opposition? Ja? Und es wurde natürlich bewiesen, dass in einem Land, wo das Volk selbst die Macht ausübt, das Land von Bauern, von Arbeitern und so weiter, ja, keine Opposition braucht. Das wäre ja unlogisch. Ja? So ungefähr war die Antwort. Ja? Also natürlich reine Propaganda. Ja? Aber es war obligatorisch. Wir mussten das Buch dann durchlesen und diese drei Fragen dann bearbeiten. Aber weil dieser Termin so weit weg lag, ich weiß nicht mehr, im November oder so, und in dieser Zeit wurden natürlich auch die Proteste in Leipzig und immer intensiver und generell spürte man schon, dass sich was ändert in der DDR. Und nach einigen Wochen, im Oktober glaube ich, als diese Leipziger Montagsdemonstrationen noch größer wurden, da sagte uns einmal die Dozentin, ja, also wenn es um diese Aufgabe geht, die Sie bekommen haben, wenn Sie sich das Buch anschauen, also diese Antworten, ja, Sie müssen bedenken, dass nicht alle Antworten vielleicht aktuell sind. Ja, also Sie müssen natürlich dann das auch berücksichtigen. Aber die Aufgabe blieb. Und dann kommt der 9. November, der Mauerfall. Und das erste Seminar in dieser Woche nach dem Mauerfall. Und da konnte man wirklich dem Gesicht sogar der Dozentin entnehmen, dass sie total niedergeschlagen ist. Also die war so verzweifelt, verunsichert, unglaublich. Also die ganze Körpersprache. Und sie hat das Thema selbst angesprochen. Mauerfall. Ja, Sie wissen, was passiert ist. Aber ich sage Ihnen, ich freue mich nicht darüber. Aber ich hoffe, Sie werden mich verstehen. Ich bin SED-Funktionärin. Sie war wirklich an der Uni eine engagierte SED-Funktionärin. Ich bin Historikerin oder Politikwissenschaftlerin, die in der DDR ausgebildet wurde. Wie glauben Sie, habe ich irgendwelche Chancen, in diesem neuen Deutschland weiter zu arbeiten, an der Uni zu bleiben? Ja, also sie hatte wirklich Angst, dass sie dann irgendwie verifiziert wird, dass sie nach diesen Demokratisierungsprozessen, dass sie dann wirklich keine Chancen mehr hat, auch an der Uni zu bleiben. Ich weiß nicht, wie das Schicksal dieser Dozentin weiter war, aber man konnte schon merken, dass sie tief betroffen ist. Und am Ende ist sie zu der Aufgabe dann gekommen, also zu diesen Fragen, die wir vorbereiten sollen. Und aha, noch etwas apropos diese Aufgabe, die sie dann für, ich weiß nicht, irgendwann im November vorbereiten sollten. Ja, Sie können die Hefte wegschmeißen, also diese Bücher wegschmeißen.
Manche waren euphorisch, andere neutral, sodass wir nicht ablesen konnten, ja, wie ist ihre Stellungnahme. Aber die Frau, die Dozentin, mit der wir Literaturunterricht hatten, die Literatur der DDR, also ihrer Begeisterung gab es kein Ende. Sie war so sehr begeistert damals nach allen diesen Ereignissen. Und da an das allererste Treffen nach dem Mauerfall, das war Freitag um 8 Uhr, was ich euch gesagt habe, da kommen sie in den Raum so glücklich, überglücklich würde ich sagen. Und statt guten Tag zu sagen oder guten Morgen zu sagen, sagte sie, morgen fahre ich in den Westen. Zitat Ende. Und wir haben diese Emotionen sehr gut nachvollziehen können, sehr gut verstehen können. Ja? Viele von diesen Menschen haben sich wahnsinnig gefreut, sie waren überglücklich. Und in den ersten Tagen, Wochen sind sie in die Bundesrepublik gefahren, um einmal eine andere Welt sehen zu können. Ja. Also in den Berichterstattungen hat man erfahren können, ja, wie viele Ostbürger zum Beispiel am Wochenende in die DDR, also in den Westen gefahren sind, um Begrüßungsgeld zu holen und was haben sie sich da gekauft und vor allen Dingen, was haben sie erzählt, was hat ihnen Spaß gemacht. Die ganzen Familien sind nach Berlin, nach West-Berlin gefahren. Also man hat diese Atmosphäre nachvollziehen können. Die Menschen waren begeistert, eindeutig begeistert. Wir auch. Mein Gott, wir waren auch aus dem Osten. Ja? Das war auch eine Wende für uns. Ja? Eine Wende für uns und wir haben uns alle gefreut, ja? Dass wir endlich mal, dass die Welt offen steht für uns, dass wir nicht nur hier in die Tschechoslowakei oder in die DDR fahren dürfen, reisen dürfen, sondern einfach überall. Natürlich, am Anfang war die finanzielle Barriere doch eine wahrnehmbare Barriere, aber mit der Zeit hat sich das geändert.
Ja, im Moment haben wir Euphorie und die polnischen Studenten teilen diese Euphorie.
Das hat man und, richtig gemerkt, auch im Gespräch.
Ja. Und man spürt auch, Sie können sich vorstellen, was die nächsten Schritte sind, was da folgen wird. Und dann wird aus Wir sind das Volk irgendwann Wir sind ein Volk und das Thema Einheit taucht auf und wird immer stärker. Von der Reformierbarkeit der DDR ist da nicht mehr die Rede. Und aus Wir sind ein Volk kann man schon heraushören oder kann man herausfragen, gerade wenn man Ausländer ist in dieser Zeit und vielleicht eine andere Hautfarbe hat und als Ausländer erkennbar ist, ob man zu diesem einen Volk eigentlich noch dazugehört. Und dann kriegt das so wirkliche völkische Züge auch und kann und ausgrenzend sein und wird auch so erstmal wahrgenommen.
Nicht wahr? Aber dann im Laufe der Zeit, im Oktober oder besonders im November natürlich, nach dem Mauerfall, da konnte man schon sehen, dass die Stimmung anders war. Also da gab es schon diese Forderungen, wir sind also ein Volk, nicht nur das Volk, sondern ein Volk, also dass man vielleicht auch sich eine Wiedervereinigung wünscht. Es gab auch schon diese Fahnen der Bundesrepublik Deutschland oder diese DDR-Fahnen mit diesem ausgeschnittenen Wappen, Staatswappen der DDR. Also da merkte man schon, ja, im November, im Dezember war die Stimmung schon anders. Und da waren wir uns schon dessen bewusst, ja, das geht wahrscheinlich schon schnell. Also da wird sich Deutschland vereinigen.
Als die Demonstrationen waren, viele hatten Angst, Studenten haben Angst, weil wir alle hatten Angst, dass wir dann nach Hause geschickt werden, wenn DDR nicht mehr gibt. Und dann bin ich dann zu den Demos gegangen, aber nicht so zu mitdemonstrieren, sondern zu hören, was passiert denn hier. Und dann habe ich die Redebeiträge gehört und so, zum Teil sehr, sehr aggressiv, laut. Und dann hieß dann am Anfang immer, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und das hat mir, aber meine Kommilitonen auch Angst gehabt, weil die sagen, wir sind das Volk. Ich sage, wenn ihr das Volk seid, und was ist denn mit uns, die nicht DDR-Bürger sind, in Klammer. Wir hatten natürlich die Besonderheit, dass wir in Studentenwohnheimen gewohnt haben, genauso wie die sogenannten Vertragsarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Mosambik, Vietnam, Angola und so weiter und so fort. Die waren auch in ihren Wohnheimen. Das heißt, wir hatten keinen direkten Kontakt zur DDR-Bevölkerung, außer beim Einkaufen oder so, weil Wohnung zu nehmen war nicht Regel. Du kannst nicht als Student einfach so Wohnung nehmen. Du musst im Studentenwohnheim, dann hast du mit Studenten zu tun, Dozenten zu tun, innerhalb der Uni hast du zu tun, aber außerhalb hast du nicht. So, dann hast du Leute erlebt auf der Straße, die dann sagen, wir sind das Volk. Dann sagt, ihr seid das Volk, wir kennen euch nicht, ihr kennt uns nicht, was ist mit uns? Okay, wenn ihr das Volk seid, dann irgendwann gibt es uns nicht mehr. Das war diese Angst. Wenn ich im Studentenwohnheim angekommen bin, dann haben die Studenten mich dann gefragt. Na, sag mal, du bist doch internationaler Student und so Vorsitzender. Was passiert mit uns? Wie geht es weiter? An der Uni, die Dozenten, die können auch nicht viel sagen. So, und dann waren wir alle sehr, sehr unsicher. So, bis dann die Sprache sich geändert hat bei den Demonstrationen, hieß nicht mehr, wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Habe dann gesagt, okay, ein Volk heißt, alle gehören zusammen. Wenn sie mal ein Volk meinen, die meinen auch die da drüben. Also die Westdeutschen. Ich habe gesagt, bei denen sind so viele Ausländer, wenn sie das Volk sind. Die Ausländer dort sind auch das Volk, dann sind wir auch das Volk.
Ein paar Monate danach, ich weiß auch nicht mehr genau, aber irgendwann gab es sehr viele Demonstrationen. Und auch die Skinhead-Leute kamen. Sie haben Weekends-Demonstrationen konnten wir auch nicht auf der Straße gehen, weil wir auch Angst hatten. Und immer, weil wir immer so gehört, Ausländer raus. Ja? Also immer Ausländer raus und so. Und sehr hässlich damals. Und deswegen haben wir furchtbar Angst gehabt und wir haben sogar, es gab eine Woche, die wir nur im Studentenwohnheim bleiben. Wir konnten nicht raus und was wir noch im Vorrat haben, wenn wir essen und wir scheren uns Lebensmittel, sodass wir überleben können. Weil wir nicht so rausgehen konnten.
Ich habe in der Volkerstraße in einem großen, es war ein Gebäude, 16 waren es in der letzten Etage, die 16. Etage, die Briefkasten waren unten. Und einmal waren alle Briefkasten, jede Briefkasten, mit der das ein ausländischer Name hatte, waren mit so mit Graffiti so. Gestrichen. Sie hätten ihre auch gestrichen bekommen. Da habe ich Panik bekommen. Weil man weiß heute, dass es einfach harmlos war. Ja. Aber ich habe mit meinem Betreuer gesagt, naja, was ist das? Ja, sie sind nur dumme Leute. Ja, sie sind dumme Leute, aber sie sind da. Das war Lichtenberg. Und da hatte mir, wenn du Probleme hast, dann kannst du zu uns, wir haben ein Gästezimmer, du kannst zu uns kommen. Und aber ich habe mich dagegen entschieden und es ist nie wieder passiert. Aber das war Das muss Ende 90 gewesen sein, nach der Wiedervereinigung.
Für mich wird das jetzt hier bedrückend.
Für mich aber auch.
Für dich auch. Was empfindest du, wenn du das hörst?
Ja, schockierend, weil für mich natürlich auch dieser Slogan, wir sind das Volk, ist für mich auch total euphorisch besetzt. Aber klar, aus einer Perspektive von einer Person, die sich nicht sicher sein kann, ob sie zum Volk oder nicht zum sogenannten Volk gehört, ist das natürlich ganz anders besetzt. Mhm. Wie geht's dir damit?
Ja, ich kenne die Töne, ich habe sie öfters gehört und trotzdem habe ich einen Schauer, geht mir über die Haut, ja, weil sich irgendwie ankündigt, was da hinterherkommt. Mhm. Und noch sind das Worte, das sind hier auch schon an den Briefkästen, das sind schon Taten. Mhm. Und die Angst, von der die Studierenden gesprochen haben, die ist auch schon real.
Ja, ist nicht unberechtigt.
Es ist überhaupt nicht unberechtigt. Und dann kommt es aber noch viel schlimmer. Und aus den Worten, aus dieser Stimmung, die sich da aufbaut und aus dieser Welle wird irgendwie auch eine andere gesellschaftliche Realität, die man ja als verletzbare Person in dieser Gesellschaft dann auch ganz hart erfahren hat.
Das Verhältnis am Anfang war super. War Pedu, Kumpel und des und jenes und. Aber dann kam 1989 mit der Wende. Und da war eine riesen Enttäuschung. Für mich, für unsere Truppe. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, dass in Hoyerswerda die Skinheads, die mosambikanische und vietnamesische Wohnheim, ja, also in die Luft jagen wollten. Die haben dort Molotow-Cocktail reingeschmissen und. Und Hoyerswerda und Senftenberg ist ja gleich wie Katzensprung, ne? Ist gleich da um die Ecke. Wir haben das alles miterlebt. Diejenigen, unseren Arbeitskollegen, die immer per Du zu Weihnachtsfeier zusammengesessen dort und sämtliche Spaß gemacht, die haben sich gewandelt. Nach der Wende hieß es, ihr seid Ausländer, was wollt ihr hier? Warum geht ihr nicht zurück in eure Heimat und das und jenes? Wir dachten, hoppala, was geht denn hier ab? Wir sind doch Kumpels, dieselben Leute. Und das für eine gewisse Zeit habe ich nicht verstanden. Aber mittlerweile verstehe ich. Ich glaube, diese Leute wurden gezwungen, sich so zu benehmen. Ab dem Moment, wo die wussten, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, ich gehe nicht ins Gefängnis, also, dann haben sie losgelegt.
Das heißt, sie wurden vorher gezwungen, Kumpel zu sein.
Ne? Ganz genau.
Die waren nie echte Freunde.
Die waren nie echte Freunde. Richtig, die waren nie echte Freunde. Das kann auch jeder, der da gelebt hat, bestätigen. Deswegen, ab dem habe ich dann ein paar Leute mit einer gewissen Skepsis dann, ne, geschaut. Erstmal abchecken und dann, okay. Ne, sie wissen ja, wenn man jung ist und hat man solche Erlebnisse, das geht nicht einfach so aus dem Kopf, ne? Aber das gehört zu meiner Geschichte. Ne?
Zum Beispiel in Erfurt,
ja,
da hatten wir, es war sehr verschneiter Winter und dieser gute Freund Robert, der hat mich eingeladen zu sich und der Vater war auch Ingenieur, promovierter Ingenieur, und die Mutter war Lehrerin. Und die waren eine sehr musikalische Familie. Also Robert selber war auch sehr musikalisch begabt und hatte sehr viel Musik gemacht. Und wir waren dann im Theater in Erfurt. Also ich hatte längere, vielleicht einige Wochen über die Weihnachtsferien bei denen verbracht. Mhm. Es war gemischt. Einerseits hatten wir sehr schöne Dinge erlebt, aber dann einmal haben wir etwas sehr Unangenehmes erlebt. Aber ich denke, das gehört zu der Geschichte. Mhm. Und zwar waren wir im Theater in Erfurt. Mhm. Und dann kamen wir zurück, wir sind mit der Straßenbahn gefahren. Wir steigen raus, Straßenbahn fährt los und vor uns kommt eine Gruppe von Rechtsradikalen. Und die brüllen mit Stöcke und wir laufen auf dem Gleis. Und Robert sagt, wir laufen zurück. Aber in dem Moment hatte ich einen Kurzschluss. Ich bin durch diese Menge praktisch durchgerannt und dann bin ich zurück auf den Gleis gesprungen und dann durch den Tunnel. Aber dann wurde ich richtig geschlagen mit blutigem Mund, mhm, und ich bin dann einfach gerannt. Und Robert ist ähnlich ergangen. Und ich erinnere mich, ich bin gerannt und dann bin ich links auf dem Weg zum Hochhaus von Robert, gab es eine Gruppe von Leuten und dann bin ich zu denen gerannt und geschrien, hilf mir doch, hilf mir doch. Aber dann waren die Rechtsradikalen weitergezogen. Das ist etwas, was Robert und mich sehr verbindet. Mhm. Also ich habe das nicht unbedingt sehr stark mein Leben beeinflussen lassen. Es war ein Teil des Lebens und ich habe gesehen, dass es Menschen wie Robert gab. Es gab auch viele andere ganz, ganz nette Freunde, Kommilitonen, die das Leben lebenswert gemacht haben.
Also bevor die Demonstrationen kamen, war in Leipzig, also auf der Straße, schon auch sehr schwierig, weil sehr viele junge Leute oder die Skinhead oder die jungen Leute, sie kamen. Und ich habe einmal auch so erlebt, dass ich war mit einem Studienfreund von der Uni Zürich zum Studentenwohnheim und dann haben die eine junge Gruppe immer nach uns folgen und vor der Tür zum Wohnheim haben sie die Tür, also standen sie vor der, ja, Tür. Das war die Gruppe ungefähr sieben oder acht Personen, zwei Frauen und fünf Jungen. Und sie haben gesagt, dass ihr darf nicht rein. Also wir möchten jetzt fragen, warum seid ihr hier? Wir sind Obdachlosen, wir haben keine Arbeit und ihr habt die Wohnheim, ihr könnt studieren und ja, das geht nicht. Und vor kurzem war ein Vietnamese, der ein deutsches Kind getötet und jetzt muss ihr jetzt bezahlen. Und deswegen habe ich Fußballangst gehabt und ich sagte, oh, vielleicht werde ich heute getötet werden. Und die Leute, sie haben zuerst eine Frau von dieser Gruppe haben zuerst mitgeschlagen. Ja, und sie haben so stark geschlagen und dann, aber der Freund von mir, also er hat sehr schnell reagiert und er hat, weil er sehr gut Kung Fu kann.
Ja.
Ja, und er hat so schnell reagiert, dass diese Frau, also er hat, ich weiß nicht, wie er gemacht, also mit Händen und Füßen und dann hat die Frau sofort auf den Boden. Mhm. Und die anderen Jungen, sie kamen auch zu uns und dann er hat alle irgendwie nur ein paar, so laut, hab, hab, dann alle auf dem Boden liegen oder sitzen. Oh, ja, und aber vorher waren auch ein Ehepaar, alte Deutsche. Sie kamen vorbei, aber ich habe so gehofft, dass sie Polizei vielleicht anrufen könnten, aber sie haben nicht gemacht. Vielleicht haben sie auch Angst gehabt oder sie wollten auch nicht damit zu tun. Also ich war sehr enttäuscht. Das war im Jahr 88. Ja.
Das geht wirklich unter die Haut. Am liebsten würde ich hier eine Schweigeminute einlegen, aber wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Der Bogen war groß, den wir hier geschlagen haben. Von der Situation, ja, wo ich in ein Land komme, das mir ein besseres Leben verspricht, in dem das Leben auch, ja, gut strukturiert, anstrengend vielleicht, aber einfach, aber lebenswert war, wo die Studierenden untereinander, ja, in der Gemeinschaft gelebt haben, nicht so viele Kontakte zur, ja, zur Gesellschaft außerhalb der Hochschule hatten, aber in der Hochschule irgendwie gut aufgehoben sich gefühlt haben. Und dann verändert sich die Situation in relativ kurzer Zeit so dramatisch und endet, ja, in Angriffen auf das, ja, auf das nackte Leben der Studierenden. Marie, ich danke dir, dass du heute hier warst, dass du das hier mit mir zusammen moderiert hast. Wie geht's dir im Moment?
Viele Eindrücke, spannende Eindrücke, wie du meintest, Eindrücke, die auf jeden Fall unter die Haut gehen. Ja, aber ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte und fand es ein spannendes Gespräch. Und es war wirklich, ja, wie die Studierenden auf eine große Reise in die DDR gegangen sind, sind wir jetzt auf eine Reise durch diese Zeit gegangen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und da greife ich Reise nochmal auf, Marie, und schaue auf die nächsten Episoden. Wir gehen weiter in der historischen Entwicklung, in den folgenden Episoden. Betrachten dann den Mauerfall und die Wendezeit dann auch nochmal aus ganz anderen Perspektiven und werden das Thema vertiefen und einige der Menschen, die wir jetzt hier kennengelernt haben, die tauchen dann auch wieder auf.
Ja, ich bin gespannt.
Bis dahin.
Bis dann.
Ja, tschüss.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.